Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Biblische Entrückungslehre hören Sie heute von Norbert Lied den 11. und letzten Teil mit dem Thema Der Tag Jesu Christi. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Lied der Zionsänger. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich lese aus dem 2. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort.
Christus erscheint, noch ruft dich Gott, und noch ist er dein Freund. aus dem jüdischen 18-Bittengebet. Höre unsere Stimme, Herr unser Gott. Erbarme dich über uns. Von deinem Angesicht, unser König, lass uns nicht leer zurückkehren. Denn du erhörst das Gebet eines jeden Mundes. Gepriesen seist du, Herr, der das Gebet erhört. In Jesu Namen. Amen. Biblische Entrückungslehre, wir kommen eigentlich, kann man sagen, jetzt so zum Schluss. Wir müssen das ja mal abschließen. Man könnte eigentlich noch weitermachen. Aber ich denke, die wichtigsten Passagen, vor allem des Neuen Testamentes, die über die Entrückung sprechen, haben wir jetzt im Laufe dieser Wochen oder Monate durchgenommen. Und da kommen wir jetzt zum sogenannten Abschluss. Der Hans-Jürg war so lieb und hat gelesen aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 13 bis 17. Wir haben den ganzen 2. Thessalonicher Brief mitgenommen, wir haben ihn durchgenommen. Den 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, haben wir Stück für Stück, Abschnitt für Abschnitt versucht auszulegen im Blick auf die Entrückung und alles, was damit zusammenhängt. Nun, wir haben in dieser Themenreihe versucht, das ist schon einige Wochen oder Monate her, so mehr oder weniger am Anfang vom 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, da haben wir versucht aufzuzeigen, dass der Tag Jesu Christi von dem Tag des Herrn unterschieden werden muss. Tag des Herrn und Tag Jesu Christi, dass man das schnell durcheinander bringen kann oder verwechseln kann. Der Tag des Herrn ist ja wirklich eine Realität. Aber er muss unterschieden werden. Der Tag Jesu Christi ist nicht der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist nicht der Tag Jesu Christi. Der Tag des Herrn betrifft die Zeit des Gerichtes Gottes über eine Welt des Unglaubens und auch über Israel, welche den Sohn Gottes verworfen haben. Der Tag des Herrn beginnt nach der Entrückung, mündet dann in die große Trübsal ein und endet in der Aufrichtung des Reiches Christi auf Erden, wo er wiedergekommen ist in großer Kraft und Herrlichkeit und in der Wiederherstellung des jüdischen Volkes. Und dann das tausendjährige Reich. Das ist der Tag des Herrn, die große Trübsal, das sind die einleitenden Gerichte, die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit, alle Augen werden ihn sehen, dann wird der Herr das jüdische Volk wiederherstellen, er wird sein Reich aufrichten auf Erden. Das ist der Tag des Herrn. Der Tag Jesu Christi betrifft den Tag des Kommens unseres Herrn Jesu. Darum auch, das ist interessant, Tag des Herrn, das ist auch, ich sag mal so ein bisschen alttestamentlich, der Herr, diese Gewalt, diese Macht, nicht wahr? Er kommt als Gott. Und der Tag Jesu, da denken wir gerade neutestamentlich, da denken wir an unseren Heiland Gott, an unseren Erlöser, an unseren Christus. Der Tag Jesu Christi betrifft den Tag des Kommens des Herrn als Bräutigam für seine Brautgemeinde. Dieser beginnt mit der Entrückung, führt zum anschließenden Preisgericht vor dem Richterstuhl Jesu Christi und in die Hochzeit des Lammes hinein. Die Hochzeit des Lammes ist dann sozusagen der Höhepunkt des Tages Jesu Christi. Und schlussendlich wird dann die Gemeinde mit Jesus wiederkommen in Herrlichkeit. Ich möchte versuchen, jetzt mal so stichpunktartig, aber vielleicht ist es ein bisschen trocken. Es wäre schön, wenn man jetzt einen Hellraumprojektor gehabt hat, aber die Zeit hat nicht gereicht. Sonst hätte ich jetzt vielleicht irgendwie so eine Folie machen können und Ihnen das an die Wand werfen können, damit Sie vor Augen haben, was der Unterschied ist zwischen Tag Jesu Christi und Tag des Herrn. Ich habe das versucht, habe mir viel Mühe gegeben, habe das versucht auszuarbeiten, um das mal gegenüberzustellen, der Tag Jesu Christi und der Tag des Herrn. Wenn ich das nämlich jetzt so nenne und Ihnen jetzt so nach und nach Satz für Satz zitiere, dann werden Sie das schon verstehen, aber es wird schnell vergessen sein. Wenn man es sieht, wenn man es vor Augen hat, dann wäre das noch ein bisschen schöner gewesen. Aber es geht leider nicht. Also, am Tag Jesu Christi findet die Verwandlung aller Gläubigen statt. 1. Thessalonicher Kapitel 4, 1. Korinther Kapitel 15. Wir werden verwandelt werden. Am Tag des Herrn, wenn der Jesus wiederkommt in großer Kraft und Herrlichkeit, wird zunächst keine Verwandlung stattfinden. Wenn er dann erscheint und sein Reich aufrichtet, ja, aber nach der Entrückung zum Beispiel in der großen Trübsal nicht. Am Tag Jesu Christi bleibt auf dieser Erde eigentlich noch alles unverändert. Israel, die Nationen und auch die Schöpfung bleibt unverändert. Die Gemeinde verschwindet und es bleibt eigentlich erst einmal alles so, wie es ist. Dann kommen die Gerichte Gottes in der großen Trübsal über diese Welt. Der Antichrist und so weiter und so fort. Aber es bleibt so, wie es ist. Israel wird zunächst noch im Unglauben verharren. Ein Teil der Israeliten wird sich bekehren. Aber es bleibt im Grunde alles noch so, wie es ist. Außer dass große Trübsal sein wird. Am Tag des Herrn aber, wenn dann der Tag des Herrn seinen Höhepunkt darin findet, dass der Herr in Herrlichkeit wiederkommt, da wird dann einiges geschehen. Da wird dann Israel geistlich wiederhergestellt. Da werden dann die Nationen zur Ruhe kommen und alle Verheißungen der Heiligen Schrift werden versiegelt, sagt Daniel Kapitel 9. Das heißt, werden zur letztendlichen Erfüllung kommen, alle Verheißungen, die noch ausstehen. Und die Schöpfung wird verwandelt werden, dass der Löwe und Lamm mit der Otter zusammen und einem kleinen Kind zusammen sein werden. Oder wie es Römerbrief sagt, die Kreatur sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Ich denke manchmal leider mehr als die Kinder Gottes. Am Tag Jesu Christi erscheint der Herr Jesus als der helle Morgenstern. Und ihr habt das prophetische Wort und ihr tut wohl, darauf zu achten. Ja? Bis der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, bis Jesus Christus erscheint für seine Gemeinde. Am Tag des Herrn aber erscheint der Herr Jesus als die Sonne der Gerechtigkeit. Kann man nicht hineingucken in die Sonne der Gerechtigkeit. Kann man nicht reingucken. Er wird überall strahlen und glänzen und herrlich sein, wenn der Herr in Herrlichkeit wiederkommt. Am Tag des Herrn. Ich kann das ja jetzt nicht zitieren, das sind so viele Bibelstellen, aber aufgeschrieben habe ich sie alle. Nicht alle, aber zum Teil, zum großen Teil. Am Tag Jesu Christi erscheint der Herr Jesus Christus als der Bräutigam, als der Heiland und als das Haupt seiner Gemeinde. Am Tag des Herrn aber erscheint der Herr Jesus als Bräutigam mit der Braut. Um Mitternacht ward ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Als König Israels, als König der Welt, als König aller Könige, als Herr aller Herren, als Messias und als der große Immanuel. Die Verheißungen dann aus dem Jesaja-Buch werden sich erfüllen. Dann wird der Immanuel, Gott mit uns, dann wird er kommen. Das ist der Tag des Herrn im Unterschied zum Tag Jesu Christi. Am Tag Jesu Christi werden die Heiligen, das heißt, wird die Gemeinde verwandelt werden und in den Himmel geholt. Das heißt mit anderen Worten, der Herr Jesus kommt für die Seinen. Am Tag des Herrn aber werden die verwandelten Heiligen mit Jesus auf die Erde zurückkommen. Das heißt, der Herr Jesus kommt mit seinen Heiligen. Ja, Unterschied. Am Tag Jesu Christi, die Heiligen werden in den Himmel geholt. Der Herr kommt für die Seinen. Am Tag des Herrn, die Heiligen kommen mit Jesus auf die Erde zurück. Der Herr kommt mit den Seinen. Es gibt ja mindestens 3 Bibelstellen, 2 im Neuen Testament oder 3 sogar und noch eine im Sacharja, dass der Herr mit seinen Heiligen kommt, mit Myriaden. Der Tag Jesu Christi ist nahe bevorstehend, ist jederzeit möglich. Wir haben das eben übrigens auch im Herold seines Kommens hier gelesen. Wir kennen keine Stunde, an die der Herr nicht wiederkommen könnte. was den Tag Jesu Christi angeht. Ja? Ist nahe bevorstehend und jederzeit möglich. Er ist nicht von Vorzeichen abhängig. Liebe Geschwister, das ist mir in den letzten Wochen oder Monaten dermaßen wichtig geworden, dass wir nicht meinen, als Kinder Gottes, die Entrückung wäre auch nur von einem Zeichen abhängig. Ist sie nicht. Ist sie nicht. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass Matthäus 24, Matthäus 25, Lukas 21, Markus 13 spricht vom Tag des Herrn, nicht vom Tag Jesu Christi. Da geht es um Israel, da geht es um die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Das muss man auseinanderhalten. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema für sich in der Zionshalle zu behandeln. Der Tag Jesu Christi, die Entrückung, kann immer, zu jeder Zeit, das macht die ja so brisant, stattfinden. Es gibt unzählige Bibelstellen im Neuen Testament, wo die Apostel in den Lehrbriefen immer wieder der Gemeinde betonen, wartet nur auf den Herrn Jesus Christus. Rechnet mit ihm zu jeder Zeit. Ja? Kann immer stattfinden. Heute noch. Das wäre was. Ja? Aber der Tag des Herrn, der Tag des Herrn, der folgt genau vorhergesagten Zeichen, einschließlich der Trübsalzeit. Bestimmte Prophezeiungen müssen sich erst noch erfüllen, bevor der Herr Jesus in Herrlichkeit wiederkommt, bevor der Tag des Herrn anbricht. Nicht bei der Entrückung, aber beim Tag des Herrn ja. Sonne und Mond wird den Schein verlieren. Die Siegelgerichte aus der Offenbarung und die vielen Zeichen in den Evangelien, die der Herr Jesus Christus gegeben hat. Der Friedensbund, den Israel mit dem Antichrist machen muss, den muss nicht die Gemeinde erwarten. Es kann sein, dass wir das erleben, das möchte ich nicht sagen, da stecke ich nicht drin. Vielleicht erleben wir das, dass Israel den Friedensbund machen wird. Das möchte ich jetzt mal so in Anführungsstriche setzen, aber darauf müssen wir nicht warten. Ja? Oder auf das Aufkommen des Antichristen muss Gemeinde Jesu nicht warten. Das sind alles Zeichen und Prophezeiungen, die sich erfüllen müssen in Bezug der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit des Tages des Herrn, nicht aber der Entrückung. Der Tag Jesu Christi ist im Alten Testament überhaupt nicht gegenwärtig. Der findet gar keine Erwähnung, ist nicht vorhergesagt. Denn der Tag Jesu Christi, die Entrückung, ist ein Geheimnis. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Es gibt im Neuen Testament, ich glaube, 11 Geheimnisse. Das Geheimnis Babylons. Das Geheimnis der Gemeinde. Das Geheimnis der Entrückung. Es gibt 11 Geheimnisse im Neuen Testament, die offenbart werden, die im Alten Testament überhaupt kein Gegenstand der Verkündigung waren. Waren verdeckt. Der Tag des Herrn aber findet bereits im Alten Testament unzählige Male Erwähnung und war kein Geheimnis. Es wird immer wieder gesagt, schon im Alten Testament ist die Rede vom Tag des Herrn, von der Ankunft des Messias in großer Kraft und Herrlichkeit. Da steht das Alte Testament voll in den Psalmen, in den kleinen Propheten, in den großen Propheten, sogar in den Mosebüchern. Überall ist die Rede von dem Tag des Herrn, aber nicht von der Entrückung. Am Tag Jesu Christi findet, der Tag Jesu Christi findet vor dem Zorn Gottes auf der Erde statt. Der Tag des Herrn ist der Tag des Zornes Gottes und beendet den Zorn Gottes. Der Tag Jesu Christi betrifft nur ausschließlich die an Jesus gläubige Gemeinde bzw. Menschen. Der Tag Jesu Christi betrifft nur die unter uns, die Gewissheit in ihrem Herzen haben, ich bin ein wiedergeborenes Kind Gottes. Für die anderen ist der Tag Jesu Christi gegenstandslos, die werden hier bleiben. Klingt grob, nicht wahr? Die werden hier bleiben. Können sie noch so fromm sein, können sie noch so sonntäglich anziehen, können sie auch in die Gemeinde kommen, vielleicht sogar am Chor mitsingen. Wenn sie nicht wiedergeboren sind in ihrem Herzen, hat der Tag Jesu Christi für sie überhaupt keine Bedeutung. Der Tag des Herrn aber. Der Tag des Herrn aber betrifft alle Menschen. Alle. Am Tag Jesu Christi zeigt sich der Herr Jesus in der Luft, wahrscheinlich unsichtbar für die Menschheit, für die Welt. Und nur die Seinen, nur die Gemeinde Jesu wird ihn sehen. Am Tag des Herrn aber kommt der Herr sichtbar auf die Erde in großer Herrlichkeit. Das heißt immer wieder, also Sie müssen mal allein die Konkordanz nehmen und mal unter Herrlichkeit gucken. Also in der letzten Zeit fällt mir das so auf. Ich weiß nicht, immer wenn ich in der Bibel lese, Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Jesus in seiner Herrlichkeit, in der Herrlichkeit meines Vaters, in der Herrlichkeit des Himmels. Also gewaltig, einfach gewaltig. Am Tag des Herrn kommt der Herr Jesus sichtbar auf die Erde in großer Herrlichkeit und alle Augen werden ihn sehen. Und ein weiterer letzter Punkt. Am Tag Jesu Christi beginnt die große Trübsal, aber am Tag des Herrn beginnt das tausendjährige Reich, wobei die Trübsalzeit die Einleitung dazu ist. So, das waren jetzt so stichpunkthaltig die Bibelverse, habe ich mir aufgeschrieben. Wenn jemand von Ihnen die Kopien haben möchte, also die Arbeit würde ich mir schon machen, das zu kopieren und Ihnen zu schicken, wenn Sie das haben wollen. Wenn Ihnen das interessiert, diesen Unterschied auch mit Bibelzitaten zu haben, können Sie es mir sagen. Würde ich Ihnen das gerne geben. Wir wollen nun den Tag Jesu behandeln in zwei Aspekten. Und wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann merke ich, wir kommen nur zu einem Aspekt. Dann machen wir den zweiten eben doch noch ein andermal. Aber wir wollen den Tag Jesu behandeln in den zwei Aspekten. Einmal den tröstenden Aspekt. Der Tag Jesu Christi hat nämlich einen tröstenden Aspekt. Er hat aber auch einen nicht zu übersehenden und nicht zu verleugnenden ermahnenden Aspekt. Ja? Zum Beispiel, wenn die Bibel sagt auch, dass ihr nicht zu Schanden werdet bei der Ankunft unseres Herrn Jesu Christi. Ja, ich sage Ihnen, da packe ich mich schon ans Herz. Ne? Da packe ich mich schon ans Herz. Dann sage ich mir, wie? Zu Schanden werden? Beschämt werden? Paulus sagt einmal, dass ich nicht vergeblich an euch gab. Oh. Würde man am liebsten gar nicht zitieren, ja? Vergeblich, gibt es das? Ist das möglich, dass die Bibel uns gegeben ist, dass wir als Christen, als wiedergeborene Christen die Bibel haben und dass das, was wir lesen, was wir hören, was wir studieren, dass das für uns alles vergeblich sein kann? Der mahnende Aspekt. Der tröstende Aspekt. Der tröstende Aspekt für die Gemeinde Jesu am Tag Jesu Christi besteht einmal in einer ewigen Sicherheit. Oh, dass Ihnen das Trost bieten würde. Das ist mein Gebet für heute Morgen auch gewesen. Das soll mein Gebet für heute Morgen sein. Ich meine, in dieser Welt, wo alles drunter und drüber geht, wo die Belastungen immer stärker werden, auch die persönlichen Anfechtungen, vielleicht auch Krankheitsnöte oder wo man mit inzwischen menschlichen Beziehungen nicht mehr miteinander auskommt. Man kommt nicht mehr zurecht, man stellt sich selber in Frage, man denkt, ja, liegt das jetzt an mir, was ist los? Man fühlt sich geistlich vielleicht sogar krank oder einfach schwach und enttäuscht, enttäuscht von anderen, enttäuscht von sich selber. Es scheint nicht mehr richtig alles so zu funktionieren. Manchmal hat man den Eindruck, ist der Segen nicht mehr so da, wie er früher da. Sie kennen das, Sie wissen, wie ich es meine, ja? Welche Nöte da sein können in unserem Alltag, in unserem Herzen. Bitte, liebe Geschwister, da dürfen wir uns vor Augen halten und eben, da dürfen wir uns vors Herz halten. Der tröstende Aspekt des Tages Jesu Christi besteht darin, dass Sie eine ewige Sicherheit haben. Eine ewige Sicherheit. Ich habe mir diese Tage, das führt jetzt alles zu weit, aber ich habe diese Tage, habe ich mich mal vorbereitet über den Himmel oder angefangen oder Gedanken gemacht über den Himmel und da kommen Ihnen die Tränen. Da verstehe ich, dass man im Himmel nochmal weint. Gott wird abwischen alle Tränen. Ja, im Himmel werden wir ein letztes Mal weinen. Ich weiß auch warum, aber das sage ich Ihnen ein andermal. Ewige Sicherheit. Ewige Sicherheit. Der Apostel Paulus macht nun In den folgenden Versen, die wir gelesen haben hier eingangs, der Hans-Jörg, macht er einen deutlichen Unterschied zu denen, die er vorher behandelt hat. Wir haben das ja, ich weiß nicht, ob Sie da waren, im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, 1 bis einschließlich 12, haben wir das alles behandelt, Entrückung, Antichrist, große Trübsal, der letzte Schritt des Unglaubens und so weiter. Also sprach der Apostel in den vorhergehenden Versen von solchen, welche die Liebe zur Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben und der Wahrheit nicht geglaubt haben. Das sagt er ja in ganzer Radikalität. Also, man möchte es fast nicht für wahr halten, was der Apostel hier sagt über die letzte Zeit. Ich meine, ich habe die Kassette gehört von letzten Sonntag von Samuel, also man kann ihm nur gratulieren über den Mut, den er gehabt hat und dass er auch wirklich gewagt hat, einmal biblisch Dinge anzusprechen, Missstände innerhalb der Gemeinde Jesu und in dieser Welt sowieso mal ans Licht zu bringen oder ins Licht des Wortes Gottes zu setzen. Ja, auch nicht nur was jetzt Gemeinde angeht, auch was in dieser Welt an Perversion und an Sünde, also es verschlägt einem den Atem, was heute an Abfall in unserer Welt geschieht. Und über die spricht der Apostel Paulus ja hier auch. Und er sagt, ihn, also der Antichrist, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit Satans erfolgt, mit jeder Machttat, mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit. Hören Sie mal, für die, welche verloren gehen. Bumm. Steht jetzt schon fest. Dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben, also bewusst abgelehnt. Ist doch gerade das christliche Abendland, oder nicht? Hier ist das Evangelium ja hingekommen, durch den Apostel. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden. Alle gerichtet werden, also die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also der Apostel Paulus redet über die Menschen, die der Wahrheit nicht glaubten und diese abgelehnt haben. Und er redet hier in diesem Zusammenhang im weiteren Verlauf darüber, dass die Folge ihres Unglaubens ein fürchterliches Gericht Gottes sein wird am Tag des Herrn, bei der großen Trübsal. Dieses Gericht besticht dann durch gewaltige Unsicherheiten, welche die ganze Menschheit treffen wird. In Besonderheit, glaube ich, die westliche Kultur. Es ist der Tag des Herrn. Wir haben es gelesen, die Wirksamkeit Satans mit dämonischen Machttaten, Zeichen und Wundern der Lüge, wird eine Welt des Unglaubens mit voller Wucht treffen. Sie werden ernten, was sie gesät haben. Der ganze Betrug der Ungerechtigkeit wird die treffen, welchen jetzt keine Möglichkeit zur Umkehr mehr gegeben wird. Heute haben wir sie noch. Sie sind, bleiben und gehen verloren. Ich habe mich da ein Stück weit auch selbst korrigieren müssen. Aufgrund dieser Stellen und anderer Stellen im Neuen Testament bin ich heute nicht mehr so automatisch, es mag natürlich auch da Ausnahmen geben, Gott möge es schenken in seiner großen Gnade, aber ich bin heute nicht mehr automatisch der Meinung oder generell grundsätzlich der Meinung, dass nach der Entrückung dann noch Familienangehörige von gläubigen Familienangehörigen, die dann entrückt worden sind, sich daran erinnern, was sie gehört haben in der Erziehung oder im Kinderunterricht oder Bibelunterricht. Und dann werden sie merken, ach ja Mensch, oh, jetzt ist die Entrückung, doch ist er wahr. Und jetzt hat er doch alles gestimmt, was Papa und Oma und Opa da erzählt haben, ja? Und jetzt bekehre ich mich noch. Achtung, möge Gott es schenken, er weiß es, ich weiß es nicht, ich bin nicht Gott, ich bin nicht Richter. Ich weiß es nicht. Aber nicht nur aufgrund dieser Stellen. Was sagt Gott? Mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen. dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben, ich füge hinzu, als sie es hätten tun sollen. Im Zeitalter der Gnade der Gemeinde. Wenn die Gemeinde entrückt ist, ist das Zeitalter der Gnade vorbei. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns. Es wird ganz sicherlich, gerade für die westliche Kultur hier, Hemisphäre, wird es ganz, ganz außerordentlich schwer sein, dass Menschen sich noch bekehren. Glauben Sie das auch? Ist jetzt eine persönliche Meinung. Ich kann das nicht generalisieren, das möchte ich nicht tun. Und wie gesagt, ich möchte nochmal wiederholen, Gott möge es schenken, dass es auch noch so sein darf, dass der ein oder andere sich auch, der zurückbleibt, dann in der Trübsalzeit noch bekehrt. Aber ich glaube, die unzählige Schar, die in der Offenbarung erwähnt wird, betrifft einmal auch das jüdische Volk. Es wird ein Überrest herausgerettet werden aus dem jüdischen Volk, die sich bekehren. Und es betrifft sicherlich vorwiegend auch solche Länder und Völker, die noch nicht so mit dem Evangelium erreicht worden sind wie unsere Region. Unsere Region, das christliche Abendland, das die Möglichkeit im Gemeindezeitalter gehabt hat, sich zu bekehren, durch Gnade gerettet zu werden, aber sich bewusst dem Abfall hingibt in einer Art und Weise, wie man es kaum für möglich hält, schlimmer als Sodom und Gomorra, wird kaum noch eine Möglichkeit gegeben werden. Sie werden dermaßen mit einer wirksamen Kraft des Irrwahns geschlagen, dass ihre ganze Sicherheit aus lauter Unsicherheit bestehen wird. Und das Schlimmste ist, sie werden es nicht mal mehr merken. Sie sind völlig dahingegeben und verblendet. Ihr Lieben, das ist schlimm. Völlig dahingegeben und verblendet. Es heißt, dass es so weit kommt in der Offenbarung, sie werden der Lüge glauben. Ist ja heute schon so, ja? Wir stehen ja schon fast drin. Sie werden der Lüge glauben. In der Offenbarung heißt es, dass die Menschen einerseits erkennen werden, das sind Gerichte Gottes. Die wissen um die Existenz Gottes, die wissen, jetzt ist die große Trübsal, jetzt ist Gericht. Jetzt ist Gericht, jetzt ist Gott. Und es heißt, sie beißen sich auf die Lippen und tun keine Buße. Geht nicht mehr. Sie werden dadurch gerichtet, dass der Teufel sie durch den Antichristen beherrschen wird, weil sie Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit und Lüge hatten, werden sie dieser jetzt preisgegeben und der Lüge glauben. Es tut mir leid. Tut mir leid. Also menschlich, ja? Menschlich. Vielleicht sind sie jetzt in manchem enttäuscht. Aber was nützt das denn? Wir können doch nicht die Wahrheiten der Bibel übergehen, ja? Das können wir doch nicht. Nun aber, wendet sich der Apostel Paulus, nachdem er das alles dargelegt hat und gesagt hat, wendet sich der Apostel Paulus im Heiligen Geist den Gläubigen zu und redet zu ihnen in ganz anderer Weise und in einem ganz anderen Tonfall. Hat er vorher immer gesagt, ihn, dessen Ankunft gemäß Satans und so weiter und so fort, erfolgt mit jeder Machttat, Zeichen, Wunder, Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, er spricht immer von den anderen, für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie, die anderen, die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet Gott ihnen wieder, den anderen, eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Und auf einmal schwenkt der Tonfall des Apostel Paulus und er sagt, wir aber müssen Gott alle Zeit für euch, merken Sie? Euch ist ganz was anderes. Ja? Paulus macht immer, auch im ersten Thessalonicher Brief, er macht immer einen Unterschied zwischen ihnen und euch. Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Sicherheit statt Unsicherheit, Garantie statt Zweifel, Trost statt Hoffnungslosigkeit. Was hat nun der Apostel Paulus in dem Schrecklichen, was er vorher gesagt hat, gegenüber denen, die der Wahrheit nicht glauben, ihr keinen Raum schenkten und die Gnade nicht annahmen, was hat er nun gegenüber denen zu sagen, die glauben? Einmal, dass er für die Gläubigen danken kann. Das ist wie ein Aufatmen, als wenn der Paulus auf einmal, nachdem er das vorher dargelegt hat, oh, die anderen, und sie werden verloren gehen, und die Gerichte werden sie treffen, und der Betrug der Ungerechtigkeit, und die Wirksamkeit Satans, und der Irrwahn, und so weiter, weil sie nicht glaubten, weil sie Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Und auf einmal, wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken. Vom Herrn Geliebte. Paulus atmet auf. Warum kann er aufatmen? Warum kann er danken? Einmal steht alles in Vers 13, weil sie vom Herrn geliebt sind. Warum sind sie geliebt? Weil sie die Wahrheit in Jesus angenommen haben. Alle Welt ist geliebt. Gott liebt die ganze Welt. Aber die Liebe Gottes zu denen, die seinen Sohn in ihr Herz aufgenommen haben, überragt alles. Müssen Sie nur mal lesen, was im Himmel auf die wartet, die an Jesus glauben. In der Herrlichkeit. Dass sie vom Herrn geliebt sind, dass sie von Gott erwählt sind, gerettet sind und geheiligt sind im Heiligen Geist. Dass sie zum Glauben an die Wahrheit in Jesus gefunden haben und darum eben nicht durch die Gerichtszeit derer aus Vers 9 bis 12 gehen müssen, die die Wahrheit abgelehnt hatten. Und da fragen wir uns vielleicht noch, wieso kann Paulus so sicher und wohltuend über die Gemeinde zu Thessalonich schreiben? Weil er darum weiß, dass Jesus alles für alle geworden ist. Und weil er darum weiß, dass Jesus alles für alle vollbracht hat. Für die, die daran glauben. Paulus weiß um wenigstens, ich habe mir jetzt nur zwei herausgeschrieben, um wenigstens zwei überragende Wahrheiten, weiß der Apostel Paulus. 1. Korinther 1,30 und Hebräer Kapitel 10. 1. Korinther 1,30. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Ja? Sie glauben an Jesus, also sind sie in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Das ist der Stellung nach alles bereits Tatsache. Im Zustand, im alltäglichen Leben sieht das manchmal noch ein bisschen anders aus, darum müssen wir uns im Geistlichen üben. Aber geworden, vor Gott sind wir das in Christus. Ja, dass ihr in Christus, verstehen Sie, in Christus Jesus seid ihr. Der ist für euch alles geworden. Ihr seid vor Gott bereits in Christus, nie ohne ihn, immer nur in Christus. Weisheit geworden, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung, perfekt vor Gott, in Christus. Darum kann Paulus danken, darum kann er sich freuen, darum kann er aufatmen. Für alle, die diese Wahrheit in ihr Leben aufgenommen haben und ihm gesagt haben, jawohl, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Und dann Hebräer 10, Vers 9 bis 10 und dann Vers 14. Da sprach er, das ist die andere Wahrheit, über die Paulus weiß, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Wer hat das gesagt? Jawohl, der Jesus hat das gesagt. Da sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, sprach Jesus in der Ewigkeit schon, in der Vorzeit. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Und jetzt hören Sie, in diesem Willen, in welchem Willen? Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, in dem Willen, der das gesagt hat. Also, in dem Willen Jesu, der gesagt hat, Vater, ich komme, ich gehe auf die Erde, um deinen Willen zu tun, in dem Jesus Christus, in seinem Willen, sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Glauben Sie mir, bei solchen Worten, ich halte es ja kaum aus. Für immer vollkommen gemacht, die an Jesus glauben. Denn in seinem Werk, in seinem vollbrachten Werk am Kreuz von Golgatha, sind wir für immer und ewig vollkommen geheiligt und alles, was wir uns nie erarbeiten könnten. Dann geht es weiter. Vers 14. Wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesu Christi. Vers 14, ich lese nochmal. Wozu er euch auch berufen hat, wieder euch, er spricht wieder von der Gemeinde, euch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit. Wozu er euch berufen hat zur Erlangung des ewigen Lebens. Wozu er euch auch berufen hat zur Erlangung ewiger Gemeinschaft mit Gott. Das ist doch schon schön, ne, oder? Das reicht doch schon, würden wir sagen. Ja? Oh Gott, bewahre. Wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, dem habt ihr ja geglaubt, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesu Christi. Da halten wir es nicht mehr aus. Da können wir nur noch anbeten. Da können wir nur noch anbeten. Da können wir nur noch niederknien und sagen, oh Gott, oh mein Gott, was hast du uns gebracht am Kreuz von Golgatha? Zur Erlangung der Herrlichkeit Jesu Christi. Die Bibel sagt an anderer Stelle, denn unser Bürgerrecht ist in dem Himmel, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Es wird am Tag der Entrückung, wird das geschehen. Und dann Vers 15 bis 17, also nun, Brüder, steht fest. Jetzt werden wir ermahnt, ermuntert, ja, ermuntert. Das wollen wir uns jetzt auch zurufen, ja, uns gegenseitig zurufen. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. Da denke ich wieder mal so an diese Botschaft von Samuel Rindlisbacher letzte Woche. Oh, wie weichen wir doch schnell ab. Ich habe mich ans Herz gepackt. Glauben Sie mir, als ich diese Botschaft gehört habe, habe ich mich auch ans Herz packen müssen. Wie schnell werden wir geistlich, oberflächlich und lau. Er sprach ja von Dingen, die auch in der Christenheit, Jugend und auch Ältere, egal wen, gar keinen speziell ansprechen, aber was alles mit unserem Christsein los sein kann, wenn wir die Nachfolge nicht ernst machen. Wir kommen heute Morgen nicht dazu, aber wenn Sie den nächsten Sonntag wiederkommen, wo wir dann noch einmal sprechen, dann sprechen wir auch über den ermahnenden Aspekt. Den können wir nicht unterschlagen. Das ist, die Zeit langt da heute nicht. Aber hier werden wir auch ermutigt, ihr Lieben. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. Wir werden nicht nach der Tendenz oder der Meinung oder dem Wandel dieser Welt gerichtet. Wir werden gerichtet nach den Überlieferungen der Schrift. Noch gar nichts anderes. Gott wird uns nicht sagen, da werden wir nicht sagen, ja, aber das hat aber die anderen auch gemacht, die haben ja auch so und wieso nicht und plötzlich war das war halt so da in der letzten Zeit alles frei und frei und frei. Und dann sagt Gott, dann wird Gott sagen, hör mal, hier, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was heißt das? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Heißt das, wo der Geist des Herrn ist, da bin ich frei, da kann ich machen, tun, lassen, was ich will? Nein, wo der Geist des Herrn ist, da ist man frei. Dass man befreit von den Zwängen und Dingen dieser Welt. Da kann man sich den christlichen Ordnungen unterordnen und da kann man den Weg Jesu gehen und ganz in seiner Nachfolge stehen. Da ist man befreit zu. Das ist der Geist des Herrn, da hat einen so der Geist des Herrn ergriffen, dass man nur noch ein Verlangen hat, Herr Jesus, schenke mir, dass ich viel mehr Verlangen habe nach Gemeinschaft mit dir als nach irgendeinem Blödsinn dieser Welt. Das ist Freiheit im Geist. Ja? So, Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Er tut es. Oh, wo ein aufrichtiges Verlangen ist, wo Buße ist, wo man sagt, oh Herr Jesus, ich bin auch schon so oft, habe ich versagt, aber ich sage dir wieder neu, ich will dir folgen. Ach, da ist der Herr mit seinem ganzen Trost da, mit seiner ganzen Vergebung, mit ganzer Erneuerung. Nicht erst morgen oder übermorgen, das fängt nicht nächste Woche an, sofort. Sofort. Ja, Trost, Hoffnung, Unerschütterlichkeit. Das ist die Hoffnung der Gemeinde Jesu. Und was Jesus als Trost denen zu sagen hat, die an ihn glauben, im Gegensatz zu denen, die eben nicht glauben, Johannes 16, 27, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ihr glaubt, und weil ihr glaubt, hat euch der Vater lieb. Gott liebt die ganze Welt, darum hat er seinen Sohn gegeben. Aber weil ihr glaubt, liebt euch der Vater noch ganz anders. Weil ihr meinem Wort geglaubt habt. Und dann sagt der Paulus noch an anderer Stelle, er bringt uns zum Ziel. Das ist ja auch ein Trost. Das ist ja auch ein Trost. Bitte erlauben Sie mir das noch zu sagen. Ja? Philipper 1, 6 bis 7. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Haben wir es wieder? Tag Jesu Christi, das ist unser Thema heute Morgen, ne? Tag Jesu Christi. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird auf den Tag Jesu Christi. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke. Ist das nicht herrlich? Was hat der Paulus, was hat der? Also es ist wunderbar, obwohl er ermahnt hat. Ja, vielleicht manchmal gedroht und den Finger gezeigt und gesagt, Mensch, passt auf, folgt dem Herrn in Heiligung und so. Und dann sagt er, ich habe gute Zuversicht, dass der, der das Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Hast du Angst vielleicht um dir selber? Bist du verzweifelt um deine eigene Schwachheit? Oh, ich bin großer Zuversicht, sagt Paulus, dass der, der in euch das Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden auf den Tag Jesu Christi. Und dies tue ich im Blick auf euch alle. Auf euch alle. Ganz sicher wusste Paulus auch um die Schwächen der Philipper und dass die Philipper eine Gemeinde waren und da gab es solche und solche. Dennoch ist er guter Zuversicht, dass der Herr das angefangene Werk in ihnen vollenden würde und er klammert niemand aus. Er weiß, dass am Tag der Entrückung Gott niemand seine Kinder zurücklassen wird und mit ihnen allen zum Ziel kommen wird. Wir können von uns keine natürliche Befähigung mitbringen, vollkommen auf den Tag der Wiederkunft Jesu zugerüstet zu sein. Doch was wir können und was wir sollen, sagt uns der Apostel auch im 1. Korintherbrief 1, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe, und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi. Der wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesu Christi. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dass ihr Jesus erwartet. Ich habe nachgeschlagen, das griechische Wort, das hier mit erwarten übersetzt wird, drückt im Urtext eine heftige Sehnsucht und ein ungeduldiges Ausschauhalten aus. Es geht dabei um eine ernsthafte Erwartung eines Ereignisses, von dem man glaubt, dass es nahe bevorsteht. Es bedeutet so viel wie den Hals zu recken, in ängstlichem Harren, ja, das zu Erwartende nicht zu verpassen. Wie weit sind wir von dieser Sehnsucht nach dem Tag Jesu Christi entfernt? Sind wir doch mal ehrlich. Ich muss zum Schluss kommen. Paulus sagt, ich bin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das Werk, er wird es auch vollenden, er wird euch zum Ziel bringen. Ich schließe mit einem Wort Martin Luthers. Martin Luther, dieser alte, große Reformator, der hat mal gesagt, das fand ich so schön, dass dieser Mann das von sich gesagt hat. Er schrieb, Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht er zum Vater: Lieber Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat mir zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Bumm, Martin Luther, so war er. Und das ist auch der Gedanke, glaube ich, von Philipper Kapitel 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, auf den Tag Jesu Christi. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke. Das ist ein bisschen so etwas aus dem tröstenden Aspekt bezüglich des Tages unseres Herrn Jesu Christi. Den ermahnenden Aspekt, ich habe schon gesagt, dürfen wir auch nicht unterschlagen. Ich habe da eine sehr interessante Stelle gefunden im Alten Testament. Ganz spannend, was es bedeuten könnte, wenn uns die Bibel sagt, auf der einen Seite, ich bin gewiss, er bringt euch zum Ziel, aber auf der anderen Seite sagt Paulus dann doch auch, hoffentlich habe ich nicht vergeblich gearbeitet. Oder sagt, passt auf, dass ihr nicht zu Schanden werdet dann, wenn ihr einmal vor Jesus steht.
Amen. In der Predigtreihe Biblische Entrückungslehre hörten Sie heute von Norbert Lied den 11. und letzten Teil mit dem Thema Der Tag Jesu Christi. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!